Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag.
Liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur fünften Folge von Trek am Dienstag, dem Star Trek Podcast. Und ich begrüße Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Simon. Schön, mit dir mal wieder über Star Trek zu sprechen.
Ja, das machen wir ja so selten in letzter Zeit.
Irgendwie, ja. Es fühlt sich an, als würden wir über gar nichts anderes mehr sprechen als über Star Trek.
Das stimmt, ja.
Aber ja, das ist ja auch Sinn und Zweck des Podcasts.
Genau, so sieht's mal aus. Heute auf dem Programm ist The Enemy Within. Kirk durch zwei gleich Fragezeichen ist der deutsche Titel. Der etwas seltsame deutsche Titel. Ja, 6. Oktober 1966 wurde die Folge ausgestrahlt in Amerika, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das ist völlig richtig. Wie immer so die Frage am Anfang, wer hat's geschrieben?
Das war Richard Matheson und den kennt man vor allem als Science-Fiction-Autor eines Buches und zwar I Am Legend. Das wurde ja auch schon ein paar Mal verfilmt. Ein ganz großer Film mit, wie heißt der hier gleich? Der Will Smith, glaube ich, ne, hat den gemacht.
Ja, war das der mit seinem Sohn oder der andere?
Nee, ich glaube, es ist der andere. Aber die finde ich beide nicht gut, die Filme.
Ja, ich halte mich von solchen Filmen auch oft fern, muss ich sagen.
Ja, ist dir das zu Mainstream-mäßig oder magst du einfach Will Smith nicht?
Mit Will Smith habe ich so meine Probleme, aber wenn ich sehe, dass da so eine klassische Science-Fiction-Geschichte so runtergebrochen wurde auf absolute Baller-Action nur, zumindest was die Trailer angeht, dann habe ich da keinen Bock drauf. Vielleicht zeigen die Trailer auch nur gerade das und der echte Film ist besser, aber ich habe da so meine Zweifel.
Das kann durchaus sein. Also ich habe I Am Legend nicht gelesen, das gebe ich zu, aber ich denke, dass da so ein bisschen mehr drin steckt, als das, was ich in dem Film mit Will Smith gesehen habe. Der Matheson, der gehört ja tatsächlich auch so, der hat ja so ganz viele Künstler beeinflusst. Stephen King beispielsweise, Steven Spielberg, auch Roger Corman. Also alle, die auch in diesem Sci-Fi-Bereich, ist eine gute Auflistung, ne? Stephen King, Steven Spielberg und Roger Corman. Ja. Aber alle, die halt auch Sci-Fi gemacht haben oder Horror gemacht haben oder so weiter, die kennen den, die haben den auch schon mal sehr lobend erwähnt. Hat auch noch eine ganze Reihe anderes Zeug geschrieben, habe ich aber auch nicht gelesen, aber ist tatsächlich ein bekannter Science-Fiction-Autor, der die Folge geschrieben hat.
Ja. Hat er noch andere Star Trek-Folgen geschrieben?
Ich glaube tatsächlich nicht.
Okay. Und wenn das doch der Fall ist, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Es gibt immer Leute, die wissen das selbst besser als so grenzautistische Track-Typen wie ich einer bin.
Ja, das ist auch, ja, ihr dürft uns ruhig korrigieren. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie zwei laufende Star Trek-Enzyklopädien wären. Ne? Also klar, wir kennen uns aus, wir haben das Ganze schon gesehen. Sebastian kennt sich auch viel mehr aus als ich, weil der auch noch auf 17.000 Conventions war, nicht nur auf dreien oder so.
Ja, und ich gehe zum Schlafen immer in so einen Schrank und da sind so 17 Monitore drin und da läuft immer Star Trek.
Das Lustige ist, der Sebastian hatte ja früher so ein Ausziehbett, kennt er das? Das in so einem Schrank drin ist, deswegen habe ich mir gerade vorgestellt, wie du so zum Schlafen früher immer auf dieses Bett dich gelegt hast und dann ist der Schrank halt zugegangen. Und dann hangst du da so kopfunter drin, wie so eine Fledermaus irgendwie und hast dann da bei der Taschenlampe Star Trek Bücher gelesen.
Das ist völlig richtig. Genau so war das.
Ach, schön. Kommen wir zur Folge.
Ja, genau. Kommen wir mal zur Folge. Genau. Worum geht's?
Es geht um eine Identitätskrise. Es geht um eine Transporter-Fehlfunktion. Und es geht um einen Sulu, der ganz schön friert.
Genau. Oh ja, der friert aber ganz mächtig, der Sulu. Das stimmt. Ja, Transporter-Fehlfunktion ist, glaube ich, die erste, die uns so widerfährt
genau. In
der Serie. Und die macht etwas ganz Komisches, weil es kommt irgendwie gelber Sand in den Transporter. Und wie das so ist, wenn Sand ins Getriebe geht, dann funktionieren die Maschinen nicht mehr so richtig. Und das teilt den lieben Kirk, der auf einem Planeten unten ist und mal bei einem Außenteam gerade nach dem Rechten fragt, in zwei Kirks.
Genau.
Wie auch schon der deutsche Titel sagt. Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Und ja, Simon, was ist das für ein Fragezeichen? Was sind das? Was passiert, wenn man Kirk durch zwei teilt?
Ja, dann kommen zwei unterschiedliche Persönlichkeiten dabei heraus oder zwei Persönlichkeitsmerkmale. Die eine Hälfte, das ist so ein bisschen der böse Kirk, das ist so der Antagonist, der hat so das Aggressive, das Negative, also all diese ganzen negativen Emotionen, aber auch so diesen starken Willen, irgendwas zu machen. Und dann gibt's den lieben Kirk, der ist auch der Protagonist, also der Nette quasi. Und der hat halt diese positiven Emotionen, der ist halt ganz verständnisvoll, der redet ganz viel, aber irgendwie kann er sich dann auch nicht so richtig entscheiden, also kann sich nicht durchringen, Entscheidungen zu treffen und ist deswegen als Captain ganz, ganz ungeeignet. Das kriegen die ja am Anfang gar nicht erstmal mit, ne? Weil am Anfang ist es ja so, dass Kirk halt hochbeamt, sich so ein bisschen komisch fühlt, weggeht und dann verlässt
er. Will erst durch die Wand rausgehen.
Genau.
Ganz komisch.
Genau.
Oh, da ist ja gar kein Ausgang.
Und dann verlässt er mit Scott den Transporterraum. Und genau Sekunde danach beamt halt diese böse Inkarnation von Kirk auf die Enterprise und fängt da an, Schaden anzurichten.
Ja, schönes Monsterlicht dann auf den bösen Kirk, damit das auch jeder sofort versteht, dass der böse ist. Den haben sie auch die ganze Folge über so richtig schön eingeölt, damit er so speckig, schwitzig glänzt irgendwie. Und dann darf sich der Shatner mal so ein bisschen am Overacting betätigen. Ja. Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen.
Ja, sehr extrem natürlich. Auch die Maske, die passt da sehr gut. Da sind wir so Lidschatten hingemacht und die Augen schwarz angemalt und was weiß ich alles. Ja, und der falsche Kirk könnte sich auch nicht seltsamer verhalten. Ne? Also ganz, der ist ganz, ganz offensichtlich, stimmt was mit dem nicht.
Ja.
Und der andere Kirk ist einfach nur ein bisschen müde, irgendwie so.
Ja, und sagt die ganze Zeit nur, einerseits, aber andererseits, weiß nicht.
Ja. Genau, ja.
Trübe Tasse irgendwie. Und der böse Kirk, es ist ja natürlich ganz klar, der Richard Matheson, der klaut ja auch ganz schamlos und versucht uns hier, auch recht erfolgreich, finde ich, eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde Geschichte unterzujubeln. Nichts anderes ist das ja erstmal.
Genau.
Nur, dass da keine Verwandlung stattfindet, sondern wirklich wie mit dem Hackebeil einmal in der Mitte durch. Ein guter und ein böse. Ein guter, in Anführungszeichen. Ich scheue mich zu sagen, das ist der gute Kirk. Der Liebe. Und ein böser, aggressiver Kirk.
Ja. Genau. Ja, es kommt ja ziemlich deutlich raus in der Folge und auch das ganze Ende dreht sich ja darum, dass es keinen Guten oder Bösen gibt, sondern dass halt diese beiden Teile unbedingt zusammengehören, weil die machen beide die Persönlichkeit aus eines Menschen. Wenn man jetzt mal so in den Star Wars Bereich geht, so die dunkle und die helle Seite der Macht quasi, ne? Wenn die halt, eigentlich müssen die auch zusammen funktionieren, weil beides sind ja so Merkmale, von des Menschsein sozusagen, ne, der menschlichen Emotionen. Und deswegen ist es ja gar nicht der böse Kirk. Aber auch da ist so ein bisschen mein Problem mit der Folge, ist, für mich funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Aber da kommen wir gleich dann noch zu.
Ja, interessant, dass du Star Wars sagst, weil da sagen sie ja auch immer, dass irgendwann einmal ein Jedi kommen wird, der das Gleichgewicht in die Macht bringt. Und das heißt ja eigentlich genau das, dass er Gut und Böse eigentlich miteinander vereint. Und das passiert bei Star Wars nicht. Die versprechen uns das und es passiert am Ende nicht, um jetzt mal kurz abzuschweifen. Mhm. Die erfüllen einfach das Versprechen nicht. Ich liebe Star Wars. Also ich bin jetzt nicht so ein Trekkie, der sagt, ich lehne Star Wars ab oder finde das irgendwie doof. Aber das fand ich immer ein bisschen komisch, dass das so nie erfüllt wurde.
Geht mir ganz genauso. Vielleicht wird es ja in den jetzt im weiteren Verlauf dieser aktuell laufenden Star Wars Trilogie. Ich stelle mir gerade vor, wenn jemand unseren Podcast so hört in 10 Jahren oder so, dann weiß er wahrscheinlich gar nicht, wovon ich rede. Also die aktuelle Star Wars Trilogie, die gerade läuft, die J.J. Abrams Version sozusagen, die angefangen hat. Vielleicht läuft's ja genau in die Richtung. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel Star Wars reinbringen, sonst kriegen wir Schimpf.
Sorry.
Ja, geht ja um Star Trek. Und es geht auch mal wieder um Genies Rant. Und erinnerst du dich, in der letzten Folge haben wir ja so eine Strichliste geführt, wann immer Genies Rant in irgendeiner Form ja belästigt wird von männlichen Crewmitgliedern oder angemacht wird oder so. Das passiert hier auch. Nämlich wir nennen ihn jetzt einfach mal der böse Kirk, ja. Der schickt sich an, tatsächlich die Genies Rant zu vergewaltigen.
Aber hallo. das, was beim Charlie noch so angedeutet war, als der so, als es auf eine Werbepause zuging, so auf die Janice zuging und dann so aus dem Bildschirm raus und dann abblende, das passiert hier tatsächlich. Also der fällt wirklich gewalttätig über Janice Rand her. Und das ist eine Folge, bei der ich mich auch echt ein bisschen unwohl fühle, wenn ich die sehe.
Ja.
Habe ich Folge gesagt? Ich meine Szene.
Szene, ja. Eine sehr, sehr, sehr harte Szene, muss ich sagen. Ich weiß auch gar nicht, könnte mir vorstellen, dass die in der deutschen Erstausstrahlung in der Form vielleicht ein bisschen entschärft wurde. Also ich weiß es jetzt nicht, ich kann mir den Vergleich jetzt nicht vorliegen, aber könnte ich mir gut vorstellen,
ja,
dass sie das so nicht gezeigt haben.
Ich finde, sie gehen auf jeden Fall damit richtig scheiße um. Vor allen Dingen geht auch Spock richtig scheiße damit um, weil er sagt nämlich ganz am Ende über den bösen Kirk, sagt er zu der Rand, na, der Doppelgänger da, der hatte ja ein paar ganz interessante Eigenschaften. Würden Sie das nicht auch sagen, Bootsmann? Und das ist fürchterlich. Ja. Was soll das?
Ganz, 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 ganz schlimm wieder, ja. Es wird ja auch gar nicht erzählt, warum das geschehen ist. Ja, das ist nur so per Zufall kommt das irgendwann raus. Als allen anderen schon klar ist, dass es da irgendwie zwei Kirks gibt, erzählt ihr das der gute Kirk sozusagen. Der trifft sie dann zufällig und sagt, übrigens, Janice, ich wollte Ihnen noch sagen, das war nicht ich.
Ja.
Also das wurde so ein bisschen, ja, unter Wert verkauft, diese Szene. Das klingt jetzt ein bisschen komisch oder so, aber da hätten sie halt eigentlich mehr draus machen müssen. Das müsste viel, viel schlimmer sein eigentlich alles, ne?
Ja, vielleicht ist das der Auslöser dafür, jetzt so, ich versuche in meinem Kopf ja ganz gerne mal Sachen zu retconnen, sodass sie ganz gut passen. Vielleicht ist das der Auslöser dafür, dass Janice irgendwann mal gesagt hat, ich verlasse die Enterprise. Denn Spoiler Alert, falls ihr das jetzt das erste Mal mit uns guckt, nach der ersten Hälfte der ersten Staffel ist Janice auch weg.
Ja.
Und bleibt weg.
Genau. Was war eigentlich der Grund im wahren Leben dafür? Weißt du das zufällig? Ich habe gehört, dass die Schauspielerin persönliche Probleme hatte. Ich weiß aber nicht, ob das was damit zu tun hat, dass sie da nicht mehr mitgespielt hat. Das weiß ich nicht.
Ich glaube, sie haben sie einfach gefeuert. Und das hat dazu geführt, dass sich ihre persönlichen Probleme ein bisschen potenziert haben. Es ist auch eine Frau, also eine der wenigen Star Trek Darstellerinnen, die eine sehr, sehr ausführliche Autobiografie geschrieben haben. Und ich würde die, glaube ich, ganz gerne mal lesen, weil es ist sicherlich nicht uninteressant. Die Autobiografie von Grace Lee Whitney, um den Namen auch mal zu sagen. Die ist auch schon jetzt vor 2 Jahren gestorben, glaube ich.
Genau. Mhm. Kam ja dann nochmal wieder in einem Star Trek Film. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem. War es der 6.
Dass die noch mal du, die war gleich im 1. dabei. Die war, glaube ich, in fast allen Star Trek-Filmen mal kurz dabei, so als Walk-on-Part. Ja, aber schon im 1. Und auch bei Voyager war sie dabei.
Genau.
Ja.
Ja, dann McCoy. wenn ich jetzt so ein bisschen genauer hinschaue, ja, der enttäuscht mich, der McCoy, eigentlich schon ein bisschen so als Person, muss ich sagen, ja. Ein so ein Beispiel ist, der Spock soll ja nach dem Kirk schauen, nachdem der Kirk quasi reingeplatzt ist in die Krankenstation und Brandy wollte unbedingt und sich dann einfach weggenommen hat, da hat der McCoy dann dem Spock gesagt, pass mal auf, Spock, irgendwas stimmt mit unserem Captain nicht, geh doch mal da gucken. Und der Spock ist dann gucken gegangen, ist aber dann auf die andere Hälfte Kirks, hat er dann getroffen, die nette Hälfte sozusagen. Und die sagt dann, ach, vielleicht hat der McCoy dich mal wieder hops genommen. Also der McCoy scheint den Spock ja öfter mal zu verarschen, oder?
Ja, das, gut, ja, gut. Die beiden necken sich ja die ganze Zeit über.
Ja, gut, im positiv gesehen necken. Und es war noch so eine andere Szene, ich suche das gerade, ich weiß gar nicht, wo ich das finde, aber da dachte ich auch wieder, gut, dass McCoy mich nicht behandelt.
Ja, ich finde es viel kacker von ihm, während du schaust, dass er eigentlich kacker, kann man das so sagen, egal, dass er stutzig wird, aber nicht sagt, Jim, ich untersuch dich jetzt mal. So richtig feige schickt er dann den Spock vor, geh mal gucken.
Genau,
was,
ja.
Was ist mit dem, was ist denn das für ein Arzt da noch in der Stelle und eigentlich guter persönlicher Vertrauter und Freund, der dann nicht selbst sagt, jetzt bleibst du aber mal hier und ich will dich mal untersuchen. Und daraus entsteht dann ja überhaupt erst dieser Dummy-Plot, sag ich mal, der die ganze erste Hälfte der Folge über aufrechterhalten wird. Der Plot funktioniert ja nur deswegen, weil die Leute immer zufälligerweise dem Kirk begegnen, der dazu führt, dass sich das noch nicht auflöst.
Genau, ja. Er hat viel Glück, die unterschiedlichen Hälften von Kirk, dass die Leute nicht schon viel eher dahinter kommen, ja. Ganz genau.
Aber du hattest noch was von McCoy.
Ich find's gerade nicht, aber es fällt mir bestimmt gleich nochmal wieder ein.
Okay. Währenddessen haben wir ja eine parallele Bedrohung auf dem Planeten unten, während das passiert.
Genau. Sulu und ein paar Crewmitglieder sind ja auf diesem Planeten, wo es auch immer kälter wird, und warten natürlich darauf, zurückgebeamt zu werden. Jetzt hat der Transporter eben diese Fehlfunktion, dass er halt ja Menschen oder auch Tiere teilt. Und deswegen können die nicht hochgebeamt werden. Ja, da unten wird es langsam immer kälter und immer kälter. Der Sulu, der scherzt da so ein bisschen drüber, ne?
Ja, der hat einen Clown gefrühstückt in der Folge.
Genau, um die Laune so ein bisschen hochzuhalten, ne?
Ja, erst sagt er, schick mal Kaffee runter. Und hinterher sagt er dann noch, wäre schön, wenn wir hier noch vor der Skisaison rauskommen. Der ist da so ein bisschen, ja, der nimmt das auf die leichte Schulter. Nein, der nimmt das nicht auf die leichte Schulter, aber der versucht da so ein bisschen den Spaßmacher noch zu geben da unten. Ganz eindeutig, dass die Folge produziert wurde, bevor das erste Shuttlecraft aufgetaucht ist in der Serie. Denn sonst wäre es ein einfaches wahrscheinlich gewesen, die Jungs da runterzuholen.
Richtig, ja. Das hab ich mir auch gedacht. Warum nicht einfach mit dem Shuttle holen? Aber es gibt zu diesem Zeitpunkt einfach noch keine Shuttles.
Ist ein bisschen unpraktisch für so ein großes Raumschiff, finde ich, dass man nur mit dem Transporter es verlassen kann. Oder aber wenn man irgendwo andockt.
Genau. Ich meine, wie hätte man den Transporter überhaupt einbauen können? Ich meine, so ein Schiff entsteht ja im All, in einer Werft quasi. Man muss ja da irgendwie anders auch da noch hinkommen, ne?
Ja gut, in der Kelvin-Zeitlinie entsteht die Enterprise auf der Erde, aber zum Glück sind wir ja hier im normalen, in Anführungszeichen, Universum. Und da werden die Schiffe, glaube ich, schon echt im All gebaut. Ja, da hast du wohl recht. Ja, genau. Also diese beiden Bedrohungen laufen parallel. Wir haben den zweigeteilten Kirk, wir haben die Crewmitglieder unten am Erfrieren und wir haben ein zweigeteiltes Hündchen nämlich dann noch.
Genau. Übrigens, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, es ist natürlich sehr, sehr passend für die Folge, dass Kirk auf einmal grün trägt. Also der nette Kirk, der überforderte Kirk sozusagen, hat ein grünes Hemd an, während der böse Kirk, der emotionsgeladene Kirk, ein gelbes Hemd an hat. So kann man sie natürlich auch besser auseinanderhalten.
Ja, das stimmt. Ja, der Gute hat dieses mit dem orangen, mit den goldenen Wellen am Kragen irgendwie an. Ja. Ne? Ja, gut, das hilft, sie auseinanderzuhalten, denn ansonsten, das mit diesen Kratzern, die er sich bei der Janice abgeholt hat, da versucht er sich ja noch so ein bisschen zu tarnen. Ich glaube, der malt die auch einmal an die falsche Seite oder so, aber bei solchen Sachen bin ich mir nie ganz sicher, ob ich da richtig hingeguckt habe. Links und rechts, ne?
Naja. Das kann durchaus sein, das weiß ich aber auch nicht.
Ja. Tja, ich finde dieses zentrale Thema, was da steht, ein Mensch, der in zwei Teile zerteilt ist und dem einerseits das Aggressive fehlt und dem andererseits das Abmildernde, das Gute, das Weiche fehlt, das ist ja ganz gut und wichtig, dass wir das mal hören, aber das wird sowas von bis zum Erbrechen uns immer und immer und immer wieder erzählt, dass ich zum Ende der Folge echt dachte, ich hab's bald mal kapiert, glaube ich. Jetzt ist auch mal gut, oder?
Ja, schon, geht mir genauso. Ich fand's auch, wie gesagt, alles so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Ich meine, Spock, also hier wird so der Intellekt, wird so quasi als die Lösung des Problems so hochgejatzt. Also der Sieg des Intellekts über die niederen Gefühle, also ist Intellekt automatisch immer gut und was Positives? Naja, weiß ich nicht, das kann ja auch durchaus negativ konnotiert sein. Wenn jemand zum Beispiel irgendwie eine große Bombe baut oder so. Irgendwie ist das alles ein großes Durcheinander. Und außerdem, obwohl ja auch der gute Kirk sozusagen nicht der richtige Kirk ist, wird er von den Besatzungsmitgliedern aber als der richtige Kirk angesehen und auch so angesprochen, während der böse Kirk ja irgendwie der Feind ist, obwohl es ja auch der richtige Kirk ist. Eben nicht der richtige Kirk ist. Beide sind, also das fand ich halt so ein bisschen komisch irgendwie. Ich fand, dass der böse Kirk ein bisschen auch zu böse dargestellt wurde. Deswegen nennen wir ihn die ganze Zeit böser Kirk, obwohl er gar nicht böse war, so richtig.
Ja, irgendwie müssen wir die beiden auseinanderhalten. Wenn wir Kirk 1 und 2 sagen würden, würden wir es ständig verwechseln, welcher jetzt 1 und welcher 2 ist.
Richtig, ja.
Die Crew macht es ja so, die sagen nicht evil und good. Weil irgendwie muss man ihn ja benennen. Die sagen die ganze Zeit einen Begriff, der auch falsch ist in meinen Augen. Die nennen den bösen Kirk Imposter, also Hochstapler, Schwindler. Genau. Und das ist ja jetzt auch so nicht richtig. Das ist ja jetzt nicht jemand, der sich für Kirk ausgibt. Und das halten sie bis zum Ende durch. Das halten sie sogar bis zu dem Moment durch, wo alles schon wieder gut ist. Und der Spock das auch noch sagt. Ja, der Hochstapler hatte aber interessante Eigenschaften. Genau so sagt er es zu der Rand.
Genau,
ja. Und da denke ich, das ist doch so falsch. Das ist sprachlich so unscharf. Ihr verbringt die ganze Zeit damit, uns zu erzählen, das sind Hälften ein und desselben. Also wie der eine ist quasi eine Münze, da ist auf der einen Seite Kopf und auf der anderen Seite nix. Und auf der anderen Seite und auf der anderen Münze ist halt Zahl und auf der anderen Seite nix. Mit beidem kannst du nicht bezahlen. Du musst es wieder irgendwie zusammenbringen, damit es zu einer echten Münze wird. Aber es ist nicht irgendwas eine Fälschung, das eine Fälschung und das andere nicht. Es ist
ja, so sehe ich
echt
das halt auch.
Blöd. Ja, das hat mich auch echt geärgert, muss ich sagen, die Folge über. Da dachte ich, jetzt sag doch nicht das tausendste Mal Imposter. Das genau. Stimmt ja nicht.
Ist er nicht, ja. Ja, wir müssen über den Hund reden. Der arme Hund. Was haben die mit diesem Hund gemacht? Also dieses Hundekostüm, das war schon ziemlich krass mit diesem, was hat er gehabt? Ein Einhorn oder was immer das auch war und so. Ganz, ganz strange.
Und so Antennen und noch so ein Schwänzchen, so ein spezielles. Und dann bringen sie den auch noch um. Also so Gewalt gegen Tiere oder wenn Tiere sterben, das kann ich ganz schlecht irgendwie haben in Serien. Ich weiß nicht, da bin ich vielleicht persönlich irgendwie, das trifft bei mir irgendeinen Nerv, wenn irgendwie 10 Rothemden unter so einen großen Stein kommen bei der Original Series. Das macht mir nicht so viel aus. Da denke ich, naja gut, dafür sind sie ja da. Aber wenn sie so ein armes Hündchen dann da beamen und dann geht das ein, da denke ich schon, ach Mensch.
Ja.
Aber sie wollte eigentlich nur glücklich werden im Leben und jetzt mach dir sowas.
Also Bastian, ich verrate dir jetzt mal was. Der Hund, der ist nicht wirklich gestorben.
Haben sie den auf eine Farm gebracht?
Keine Ahnung. Er ist hier bei mir jetzt. Ich pflege ihn. Nein. Keine Ahnung, ja. Ja, das mit der Hundegeschichte war schon ein bisschen seltsam und so. Aber man musste ja irgendwie drauf kommen, dass es eben zwei Kirks gibt. Und warum es die gibt. Und deswegen hat der Hund sich halt angeboten. Also von da, ich fand, der sah nur furchtbar albern aus. Also er sah unfassbar albern aus. So ein Space Dog, keine Ahnung, ganz strange.
Ja, und dafür, dass sie den aber extra eingeführt haben, um zu zeigen, auch der wird zu so einem aggressiven und zu so einem ganz weichen Hund, der Moment, wo sie das verstehen, was mit Kirk passiert ist, der ist mir gar nicht richtig klar. Mhm. Es gibt, das Skript ist da sehr wischiwaschi.
Ja, ne?
Da weißt du gar nicht richtig, wann ist der Groschen gefallen.
Genau, ich habe mir so gedacht, Mensch, ihr müsst das doch jetzt sofort, müsst ihr doch 1+1 zusammenzählen. Das ist doch jetzt mit Kirk passiert, deswegen verhält er sich so komisch. Aber du hast völlig recht, das ist mir auch aufgefallen. Dann ist passiert erstmal eine ganze Zeit, sind sie irgendwie scheinbar immer noch, ahnen sie scheinbar immer noch nichts, ja. Und dann irgendwann macht Spock einen Logbucheintrag. Und macht so ein, ja, wir wissen, es ist jetzt völlig klar, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob es Spock oder ob es Kirk war, es kommt auf jeden Fall ein Logbucheintrag, wo sie dann sagen, übrigens, wir haben hier zwei Kirks. Das ist dem Kirk auch passiert, was dem Hund passiert ist. Aber es wird nicht deutlich, das stimmt, ja.
Ja, dafür, dass die Folge so viel wiederkäut, immer wieder diese Message, zwei Hälften müssen wieder zusammengeführt werden, damit wird so viel Zeit gefüllt und auch verschwendet. Aber diese Szene, die halten sie uns vor, das passiert irgendwie zwischen zwei Szenen. Ja. Wo das herausgefunden wird. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Ich habe mit der Folge echt meine Probleme gehabt. Ich habe gedacht, ja, Staffel 1 ist ja die Staffel, wo alles irgendwie total super ist immer nur. Und ich fand die auch immer unterhaltsam, die Folge so im Kopf. Die guckst du dir jetzt mal an, die ist bestimmt total super. Und jetzt merke ich, die hat überall Löcher.
Sie hat schon Schwächen, ja, definitiv. Also auch sehr offensichtliche Schwächen, ja. Aber da können wir dann gleich beim Fazit noch was drüber, ein bisschen noch mal genauer drauf eingehen. Ist hier sonst noch irgendwas groß? Also was mir noch natürlich aufgefallen ist, was auch noch mal hier groß erwähnt wird, das ist halt Spocks menschliche und vulkanische Hälfte. Er sagt ja dann selber, ich habe diesen Kampf immer zu führen. Ich habe zwei Hälften in mir. Die eine ist menschlich, die andere ist vulkanisch. Also wird das auch noch mal genutzt, um Spocks Charakter noch mal so ein bisschen zu schärfen. Ich weiß nicht, irgendwie ist Spock... Hat Spock bisher so am meisten Charakterisierung bekommen, oder?
Bin ja. Das ist auch irgendwie der interessanteste Charakter. Mit dem kann man am meisten machen. Ich finde aber auch Nimoy, wenn der so ein Skript in die Hand bekommt und er kriegt ja jetzt hier eine Story bei der es um Kirk geht, dann gibt er sich echt viel Mühe, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und in der Stelle, wo er nämlich genau das sagt, dass er auch eine menschliche und eine logische und eine leidenschaftliche Hälfte hat, da legt er ganz bewusst richtig viel Leidenschaft in diese Aussage rein, um damit auch das zu unterstreichen, was er da sagt. Und das macht der Nimoy so super. Das ist für mich die beste Szene der ganzen Folge.
Mhm. Ja, kann ich mich nur anschließen.
Wir sind ja große Fans, Simon, des rückblickenden Captain's Logs nach dem Vorspann. Da hatten wir es wieder.
Richtig.
Da sagt er, ist es Kirk oder wer?
Kirk. Kirk ist wieder der allwissende Erzähler, ja.
Genau, Kirk ist wieder der allwissende Erzähler nach dem Vorspann. Ich glaube, das ist echt für die Leute, die noch ein Bier sich geholt haben und erst nach dem Vorspann sich dann da hinsetzt und sagen, was ist denn jetzt diese Woche los? Ah ja, gut, dass man dann noch einmal wieder auf Stand gebracht wird.
Ganz klar, das gibt's ja heute noch. Also heute wird es immer weniger, weil die Serien ja auch eine andere Qualität haben mittlerweile in der von Erzählungen her, zumindest die Dramaserien in Amerika, aus den USA kommen. Aber früher war es ja auch tatsächlich so, okay, Werbung, die Leute haben alles vergessen, wir müssen ihnen jetzt erstmal wieder kurz erzählen, was abgeht.
Ja, machen sie hier, ganz klar.
Ja, genau.
Ja, aber das Guckverhalten hat sich so verändert mit dem Binge-Watching und allem. Heutzutage braucht man das echt nicht mehr, das stimmt schon.
Ich habe mir trotzdem einen Strich gemacht auf meiner Liste. Ich höre bald aber auf, diesen Punkt zu führen, Kirk als allwissender Erzähler, weil wir haben ja schon letzte Woche gesagt, wir haben das gar nicht in Erinnerung gehabt, dass das so häufig vorkommt, dass der Kirk quasi ja so oben drüber schwebt und erzählt, was gerade so passiert. Ich mache mir jetzt noch einen Strich, ich habe jetzt 3 Striche schon.
Ja, bei 5 Folgen 3 Striche, ich glaube, das ist irgendwas.
Ja, aber bei Janice Rand habe ich 4 Striche.
Das ist schlimm, ne?
Also beim Janice Rand als Sexobjekt habe ich 4 Striche hier.
Das ist auch irgendwie ganz, die wird auf diese eine Rolle so reduziert. Kein Wunder, dass die hinterher zur Flasche gegriffen hat. Als sie dann auch noch gekündigt wurde dafür, ja. Die Rolle entwickelt sich nicht in die Richtung, in die sie sich entwickeln soll. Und dann denke ich mir, ja, bitteschön, dann gebt ihr doch auch mal vernünftige Geschichten und reduziert sie nicht immer nur, schiebt sie nicht immer nur in so eine Opferposition. Wie schlimm ist das? Das ist doppelt schlimm, finde ich. Erst einen Charakter wirklich so fürchterlich zu behandeln und dann auch noch zu sagen, na, irgendwie wird das nichts mit diesem Charakter. Ich glaube, wir entlassen mal die Schauspielerin. Boah.
Es hat dir sicherlich nicht geholfen. Das ist richtig, ja.
Was sind dir denn für schöne Sachen überhaupt mal aufgefallen in dieser Folge noch?
Was ich ein bisschen lustig fand, war auch, als wir überlegt haben, Mensch, wo könnte sich denn der böse Kirk verstecken? Wo könnte er am wenigsten gefunden werden? Und da kamen sie beide sofort drauf, ja, im Maschinenraum. Ich weiß nicht, Sebastian, wenn ich mich auf der Enterprise verstecken würde, dann würde ich mir wahrscheinlich so eine Jeffreys Tube, also diese Verbindungstunnel, die es so gibt zwischen den Decks, die Wartungstunnels und so, suchen oder mich in irgendein Quartier einschließen. Aber ich würde nicht zu so einem zentralen Ort gehen wie dem Maschinenraum. Vor allen Dingen, wenn ich Kirk wäre. Er ist ja Kirk. Er kennt das Schiff ja. Er weiß ja, wo er sich versteckt. Geht er dann direkt in den Maschinenraum?
Ja. Und da allein die Tatsache, dass das so naheliegend ist, zeigt ja auch, dass Kirk sofort darauf kommen würde. Und er weiß ja auch, dass er selbst sein Widersacher ist. Er müsste also irgendwas total Unvorhergesehenes nehmen.
Richtig.
Eigentlich. Bei Janice Rand im Schrank müsste er sich reinsetzen oder so. Aber die Suche finde ich auch völlig schrecklich. Also die wissen jetzt, da ist ein zweiter Kirk, aber du siehst irgendwie gar nicht, dass sie mal konzertiert und auch systematisch nach ihm suchen. Das machen die gar nicht. Oder dass sie mal sagen, vielleicht benutzen wir den DNA-Scanner in unseren Sensoren. Vielleicht hatte der das noch nicht, keine Ahnung. Aber das wäre ja auch mal eine ganz gute Idee gewesen. Und dann macht der Kirk so eine Durchsage und sagt, irgendwo ist ein Doppelgänger von mir an Bord und traut ihm nicht. Und dann geht dieser eine Typ da in dieses Quartier rein und trifft den bösen Kirk. Und der sagt zu ihm, gib mir doch deine Waffe. Und der sagt so, ach ja, klar, natürlich, Captain, hier, bitte. Und dann kriegt der eine gewatscht und liegt dann da. Und da denke ich, was ist das? Also die Crew, die hat es doch auch nicht besser verdient.
Aus, Außerdem hätte man Kirk halt sofort seines Amtes entheben müssen, weil erstmal war er offensichtlich nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Zum anderen möchte man doch den einen erstmal isolieren und den nicht allein rumlaufen lassen an Bord, weil der gibt sich ja auch in Gefahr. Weil wenn man jetzt den guten Kirk irgendwie weggeschlossen hätte, irgendwo sicher, ja, dann wüsste man, okay, egal, wo ihr jetzt den Kirk trefft auf dem Schiff, es muss der falsche Kirk sein, ihr müsst ihn sofort verhaften oder was weiß ich. Es kann nicht der echte Captain sein. Also das fand ich halt irgendwie total seltsam. Ich fand auch seltsam, dass sie den Kirk dann auch alleine gelassen hatten, obwohl er ja so, also den guten Kirk, obwohl er so angreifbar und so verletzlich war in dieser Verfassung, und ihn dann alleine lassen mit dem bösen Kirk. Ja. Und sie halt wissen, dass der halt aggressiv ist, und er greift ihn ja dann auch direkt an. Also sehr strange.
Mit dem ältesten Kasperle-Theater-Trick, den es überhaupt nur gibt.
Genau, ja.
Ja. Ist sehr altmodisch, da finde ich die Folge. Also die anderen Folgen, die wir bisher gesehen haben, da merkt man, die waren ihrer Zeit irgendwie voraus, aber das ist ja noch ganz schön.
Jetzt habe ich das übrigens auch mit McCoy gefunden, was ich vorhin sagen wollte. Nachdem der Transporter wieder funktioniert und sie dann die, also der Kirk wieder, der echte Kirk ist, und sie diese halb erfrorenen Besatzungsmitglieder hochbeamen, dann steht dann halt auch der McCoy da so neben dem Kirk mit verschränkten Armen und sagt: Ach, die sind nur ein bisschen erfroren, die schaffen das. Und er steht da mit so verschränkten Armen und so: Aber wie geht's dir, Jim? Und da denke ich mir so, wenn da solche Leute kommen, die offensichtlich schwer verletzt sind, ja, dass er da nicht mehr tut. Er steht halt einfach nur da und das wird schon gehen, das machen schon meine Krankenschwester, die macht das schon. Die Chapelle unten, die macht das schon, ja.
Vor allen Dingen hat er ja in der letzten Woche einen Patienten verloren, der sich an einem Butterbrotmesser geschnitten hat.
Ja, exakt.
Der Typ sollte eigentlich erstmal ganz kleine Brötchen backen und schnell auf die Krankenstation laufen und zusehen, dass er die Typen da wieder, dass die alle ihre Hände und Füße behalten oder nicht sogar ihm noch wegsterben hinterher.
Richtig, ja. Und McCoy. Das ist wirklich ein Jammer. Und McCoy sagt hier tatsächlich zum ersten Mal wortwörtlich: He's dead, Jim. Meint aber den Hund damit.
Ja, genau. Das ist echt krass, dass es nicht bei einem Rothemd gesagt wird, sondern bei einem Hündchen.
Genau, also er sagt ja in der ersten Folge, sagt er Dead Jim, aber jetzt dieses wirklich, was immer wieder zitiert wird: He is Dead Jim, he is Dead Jim, sagt er halt meinem Hund. Das fand ich auch sehr lustig, ja.
Ja, auch he und nicht it's.
Ja, genau. Naja, vielleicht ist er auch sehr tierlieb.
Ja gut, das mag natürlich sein.
Humanisiert ja die Tiere irgendwie, keine Ahnung. Was hast du noch auf deiner Liste?
Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ist das Skript dumm oder ist die Folge zu lang? Das wäre vielleicht eine wunderbare 25-Minuten-Folge gewesen. Aber es passiert so viel Dummes einfach, weil man das Gefühl hat, die müssen echt die Zeit irgendwie füllen. Wie kam dir das vor?
Ja, sehr, sehr lang gezogen teilweise. Normalerweise mag ich ja diese langsame Erzählweise, und ich finde auch schön, dass es da jetzt mittlerweile wieder so im aktuellen Serienfernsehen einen Trend gibt, dass Sachen so erzählt werden, als Beispiel Better Call Saul oder auch Fargo oder so, dass man sich halt richtig Zeit lässt bei den neueren Serien, um so Sachen zu erzählen. Und ich mag das auch bei Star Trek. Wir haben uns ja auch schon unterhalten darüber, dass wir das mochten, dass die sich auch ein bisschen Zeit nehmen für die Charaktere, Reaktionen zeigen. Und hier ist es aber wirklich so, dass ich teilweise, also bei mir, wie du so schön sagst, auch, dass einfach Sachen passieren, die es nicht gebraucht hätte, die das Ganze halt einfach langziehen. Und vielleicht steckt einfach auch zu wenig drin in dieser Geschichte.
Ja, sie mussten ja echt noch diesen B-Plot auf dem Planeten hinzunehmen, damit man, glaube ich, auch nochmal wieder 5 Minuten strecken konnte. Hatte ich so das Gefühl.
Ja.
Und der löst sich dann auch noch so blöd auf. Also korrigier mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber am Ende wissen wir doch noch gar nicht, ob der Transporter wieder funktioniert oder nicht. Wir wussten ja schon, seitdem sie den Hund wieder vereinigt hatten, dass man aus zwei Gestalten wieder eine machen kann. Gut, dann stirbt er dabei. Was schlimm ist in dem Fall für den Hund. Dann wissen wir am Ende, na gut, wir können es jetzt mit dem Kirk machen und der überlebt das. Der kommt wieder als vollständiger Kirk daraus. Aber wir wissen doch jetzt noch immer nicht, ob der Transporter wieder insoweit in Ordnung ist, dass wir nicht von den Leuten, die wieder hochbeamen, erst 5 Liebe bekommen und dann eine Minute später 5 Böse. Und dann haben wir wieder den Salat. Dann haben wir den ganzen Transporterraum voll mit den Typen. Das ist nicht geklärt für mich am Ende. Und trotzdem sagen sie, ist ja alles wieder gut, wir beamen.
Ja, vielleicht wollte man ja zeigen, jetzt ist Kirk wieder der Alte, jetzt geht er mal wieder auch ein bisschen Risiko ein.
Ah ja, gut. Na gut, das kann natürlich sein.
Ob das jetzt sinnvoll ist, ob das so ein Captain eines solchen Raumschiffs, der ist ja verantwortlich für die alle Besatzungsmitglieder an Bord der Enterprise, für hunderte Besatzungsmitglieder, dass der da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken sollte zumindest, ja. Das ist schon richtig, aber ist halt auch Kirk. Der macht doch einfach mal sowas.
Ja, zu dem Ende habe ich noch so ein paar Fragen übrigens auch. Mhm. Der böse Kirk, der sagt ja auch wirklich, er weiß, jetzt ist er gefangen und jetzt machen sie das mit dem Transporter. Und er sagt auch, ich will nicht sterben, ich will leben. Ja? Ist das ein Mord, der da passiert, wirklich?
Es gibt ja mal irgendwann bei, ich glaube bei Voyager, gibt es eine Folge, wo zwei Besatzungsmitglieder zusammengebeamt werden. Ne?
Ja.
Und dann dreht sich ja die Folge darum, ob es halt moralisch verantwortbar ist, die beiden wieder zu trennen, weil da ist jetzt ein neues Wesen entstanden. Interessante Frage, die stellt sich auch hier, ne? Weil eigentlich sind es ja zwei neue Lebensformen. Die sind zwar beide nicht besonders toll, so, also besonders lebensfähig vielleicht, aber ja, vielleicht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass man so weit gedacht hat. Zumindest, ich weiß nicht, ob das der Matheson sich das so überlegt hat, der Autor. Aber in der Folge, finde ich, kommt das nicht so raus. Weil in der Folge ist halt dieser aggressive, dieser negative Kirk so dermaßen negativ, dass man denkt, es gibt gar keine andere Möglichkeit, dass man ihn wieder irgendwie wegkriegt und da wieder diesen ursprünglichen Kirk herstellt. Keine Ahnung, ja. Spannende Frage. Wie siehst du das? Ist es ein Mord?
Ich glaube, sie haben sich diese Frage einfach nicht gestellt, obwohl der Kirk das ja wirklich ausspricht. Ich will leben. Aber ich glaube, sie fanden die Situation einfach so unhaltbar, dass sie sich da jetzt nicht in diese ethische Fragestellung stürzen wollten. Und bei der Folge Tuvix, die du ja auch gerade schon erwähnt hast, da trennen, die beiden Folgen trennen 30 Jahre Wertvorstellungen, Weiterentwicklung von Wertvorstellungen. Und da kann man dann tatsächlich aus dieser einen Aussage des bösen Kirk, ich will leben, kann man da auf einmal eine ganze Folge machen. Und ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dass die Macher von Voyager diese Folge hier, The Enemy Within, sich ganz klar angeguckt haben und dadurch überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, Tuvix zu machen, die Folge. Das habe ich nirgendwo so ausdrücklich so gelesen, aber es erscheint mir so offenkundig, dass es fast schon eigentlich so sein muss. Wie siehst du das?
Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, vielleicht steht das ja in irgendeiner Enzyklopädie oder in irgendeinem Making-of oder so, aber selbst wenn es nicht da drin ist, es gibt auf jeden Fall da die Parallelen. Nur es wird halt hier nicht herausgearbeitet. Also außer in diesen Rufen von dem bösen Kirk quasi, I want to live, I'm a captain, I want to live und so. Ja.
Ja.
Das ist das Einzige, was darauf hindeutet, ja. Weil der schwache, also der liebe, der nette, gute Kirk, der kann es ja kaum erwarten, wieder der Alte zu werden, ne? Der vermisst ja seine ganzen negativen, aggressiven Emotionen.
Genau, aber es gehören ja halt auch echt zwei dazu.
Eigentlich schon, ja.
Und dann ist ja auch noch nicht sicher, dass das so richtig klappt, ob die beiden wieder vereint werden. Und dann stellen sich die beiden Kirks, der eine bewusstlos, weil man es nicht anders hätte hinbekommen, und der andere umarmt den so in den Transporter. Und Kirk sagt zu Spock, wenn das hier nicht funktioniert, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und Spock entgegnet, ja, verstehe, Captain. Ja, was ist denn dann?
Habe ich mir auch gedacht, ja. Keine Ahnung, also ich nehme an, das sollte darauf hindeuten, dass Spock dann quasi das Kommando übernimmt und die Enterprise in Sicherheit bringt oder so. Warum man das aber so sagen muss, keine Ahnung. Weil es ist doch klar, dass wenn jetzt irgendwie Kirk stirbt, dass dann der erste Offizier das Kommando übernimmt. Und es hilft ja den Leuten auf dem Planeten, hilft das ja auch nichts dann. Ne?
Eben.
Es ist so, als gäbe es noch einen Plan B, den Spock aktivieren müsste. So einen geheimen Plan B, von dem niemand was weiß, außer Spock und Kirk. Stimmt, ja.
Ja, aber ich glaube, die haben keinen Plan B einfach. Genau, das ist es. Und dass der Spock das Kommando dann übernehmen muss, das liegt ja sowas von auf der Hand. Also der hätte das ja auch schon, wie wir vorhin sagten, längst übernehmen müssen.
Ja.
Aber, naja. Ich habe ja nicht mehr so wahnsinnig viel auf dem Zettel stehen, Simon.
Ich auch nicht. Also im Gegensatz zu den letzten Folgen gibt es, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig viel zu beobachten. Das sind ja auch, wir haben es ja gerade gesagt, das sind ja auch diese Längen, die da einfach drin waren, die jetzt die Handlung nicht irgendwie vorangebracht haben, sondern einfach nur da waren, um Minuten zu füllen. Und nö, ich bin eigentlich auch so im Großen und Ganzen durch. Wir können zum Fazit schreiten, wenn du magst.
Gerne. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Ich fange mal an. Also ich habe mich echt schwer getan, hier noch einen Daumen hoch zu geben. Ich meine, hätte ich das damals, ich muss immer so ein bisschen dran denken, wenn ich jetzt nichts kennen würde, was danach noch so kommt oder so und ich das da noch gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Daumen hoch gegeben, weil es ist ja doch eine recht interessante Story, also dass man halt so eine Person einfach teilt. Sie ist auch ganz, ganz gut erzählt. Man darf halt nicht zu sehr drüber nachdenken, sonst macht's halt Puff und das Ganze löst sich so auf wie so eine Pusteblume irgendwie. Sie ist teilweise sehr arg langgezogen, habe ich gerade schon gesagt. Normalerweise habe ich ein Faible für so langsame Erzählungen. Hier ist es zu übertrieben. Aber ich glaube, dass es immer noch was ist, wo ich sage, ja, das hat mir im Großen und Ganzen Spaß gemacht und ich will mehr sehen. Es ist nichts, wo ich denke, boah, das hat mich jetzt so abgeschreckt oder so. Das hätte ich mal lieber nicht gesehen. Also für mich noch gerade so ein Daumen hoch. Gerade so.
Ja, okay. Ich fand's toll, dass es eine Monster-Story war, die sie gepaart hatten mit Technologie, die verrückt spielt und dann auch ein bisschen mehr über die Charaktere wieder enthüllt haben. Das war okay. Der Plot verlief dann aber von den Wendungen her und eben auch von der Kompliziertheit her wie eine bessere Folge von Die Schlümpfe. Und damit habe ich mich schwer getan. Und ich finde das Ergebnis erstaunlich unterhaltsam, aber es ist keine besonders gute Star Trek-Folge. Und deswegen gebe ich mal den Daumen ganz klar quer. Mhm. Der geht zur Seite. Wenn ich ganz besonders gut drauf wäre, sagen, na gut, ich gebe so eine ganz kleine Tendenz nach oben. Die könnt ihr euch vielleicht da dazu denken, aber damit tue ich mich echt schwer. Ja. The Enemy Within.
The Enemy Punkt. Within. Was kommt denn nächste Woche eigentlich?
Nächste Woche kommt Mud's Women, die Frauen des Mr. Mud, kommt auf uns zu.
Ein sehr beliebter Nebencharakter wird da eingeführt.
Oh ja.
Der Mr. Mud, Harry Mud, da freue ich mich schon auf. Es wird eine sehr lustige Folge.
Ja, ich glaube schon. Aber auch hat auch wieder so ihre Sachen, wo wir vielleicht darüber staunen, wie das Frauenbild der 60er ins 23. Jahrhundert getragen wurde. Wir wollen da nicht vorgreifen.
Nee, wollen wir nicht vorgreifen. Ich habe ja schon gesagt, möchten ja auch niemanden nerven damit oder so. Es ist halt nur so offensichtlich teilweise, dass man da einfach drüber sprechen muss, weil da kann man einfach nicht mehr drüber hinweg sehen, so aus der heutigen Zeit. Und ich finde, das sollte man dann halt auch erwähnen, wenn es halt ganz, ganz schrecklich wird.
Genau. Ja, also, eure und unsere Hausaufgabe bis nächste Woche. Mud's Women, die Frauen des Mr. Mud. Und dann reden wir nächste Woche mal wieder über Frauen.
Genau. Euch da draußen vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Runterladen von diesem Podcast, auch fürs Abonnieren zum Beispiel auf YouTube oder natürlich auf trekamdienstag.de. Da findet ihr den Podcast ja auch und es gibt's auch bei Facebook Trek am Dienstag und bei Twitter natürlich auch. Wir sind überall. Überall, genau.
Demnächst auch an einer Plakatwand in eurer Nähe wahrscheinlich.
Richtig, ja.
Genau. Ja, mir hat's auch wieder viel Spaß gemacht. Simon, danke dir für eine schöne Diskussion über eine interessante Folge. Und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf jeden Fall wieder fürs Einschalten.
Bis nächste Woche.
Und ja. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Eine Trek am Dienstag 2017 Produktion.